Moin und herzlich willkommen zu Social Work Night Talk, dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Neben mir sitzt Natalia.
Moin.
Und ich heiße Björn und gemeinsam studieren wir soziale Arbeit in der Hochschule Bremen. Und wir möchten heute mit euch zum Thema Gaming und soziale Arbeit reden. Oft wird beim Thema Gaming oder generell Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen im Internet, werden oft die negativen Seiten angesprochen.
Ja, es gibt viele kontroverse Diskussionen in der Gesellschaft, was generell die Mediennutzung angeht. Und wir wollen die positive Seite hervorbringen und uns mit den Eltern und Jugendlichen beschäftigen aus der Perspektive der Sozialarbeiterinnen.
Und Sozialarbeiter. Und vor allem dann auch, wie du schon sagtest, Natalia, wie man das gemeinsam angehen kann. Ja, wie man Missverständnisse vermeiden kann, die es dort gibt. Dass Eltern nicht einbezogen werden. Eltern haben keine Übersicht darüber, was passiert da eigentlich vor dem PC, vor der Konsole. Man versucht reflexartig die Spielsucht aufzurufen und sucht sich da vielleicht Hilfe. Und es gibt auch sicherlich viele Fälle, wo das tatsächlich auch zutrifft. Ja, in Spielsucht, dass halt zu lang, zu oft gespielt wird und man da keinen Zugriff mehr hat, der die Jugendliche dann auch überhaupt, ne, das soziale Leben draußen, also das Real Life, vernachlässigt und sich dann eher in-game zurückzieht, um halt dort ausschließlich seine sozialen Kontakte zu pflegen. Gaming muss aber nicht mit diesen ganzen Nachteilen und mit dieser negativen Betrachtungsweise angesehen werden. Ja, man kann das auch ganz anders betrachten. Und um das halt so ein bisschen zu veranschaulichen, wollen wir mal so ein bisschen das Freizeitverhalten von Jugendlichen in-game und im Real-Life mal gegenüberstellen.
Wobei ich hier eher das Real-Life repräsentiere. Als Mutter hatte ich die Erfahrungen gesammelt mit einem spielenden Jungen und alles hält sich in Grenzen, aber man macht sich schon Gedanken als Elternteil, wie lange die Kinder überhaupt spielen dürfen, sollen und ja.
Ja, vor allem auch, ne, was machen die da, ne?
Genau.
Also man hat ja, wenn wir zum Beispiel jetzt, also ich verkörper ja eigentlich das In-Game, ja, aber man hat natürlich auch Bezug zum Real-Life, wenn man sagt, draußen zum Beispiel ist es total normal, dass Elternteile natürlich ihre Kinder, ja, und die Jugendlichen zu Vereinstätigkeiten
begleiten.
Ja, begleiten, ne? Ja. Also wenn du ein Fußballspiel hast, wenn du eine Tanzveranstaltung hast, dann ist das ja eigentlich Usus. Nur in-game passiert das gar nicht. Und das führt wiederum zu den vorher schon angesprochenen Missverständnissen. Dass man als Elternteil nicht weiß oder das ganz schnell als Spielsucht deklariert und die Jugendlichen auch das Missverständnis haben, meine Eltern verstehen mich nicht, wollen mich nicht verstehen, ja, wissen gar nicht, was los ist. Und aufgrund dessen nicht nur der fehlenden Sprache, ja, oder der Fertigkeiten, diese hochspezialisierten Jugendlichen eigentlich, ja, denn das, was sie halt in-game machen, das ist ja wirklich ja, total komplex und spezialisiert, dass sie halt dann dort mit ihren Eltern nicht mehr drüber reden.
Tatsächlich haben die Eltern nicht die Kompetenz, sie fühlen sich ohnmächtig, weil sie sich nicht auskennen mit den Spielen und wissen nicht, wie sie den Zugang zu den Kindern sich erhaschen können, wenn die Tür ständig zu ist und wenn du anklopfst und das Kind zum reellen Leben holen willst und das ist halt beschäftigt. Und wenn ich als Elternteil nicht weiß, womit, dann wird das ein Problem für mich.
Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja, weil natürlich stellt sich die Frage, was machen denn die Gamer vor dem Rechner? Sie spielen nicht nur Spiele tatsächlich, ja. Ich meine, sie spielen natürlich Spiele, das machen sie einmal wirklich nur aus Spaß, aber es gibt natürlich auch einen Wettkampfaspekt, ja, irgendwann, wo man dann halt diese Spaßseite auch so ein bisschen kanalisiert und das halt auch irgendwie sich gegenseitig oder, ne, untereinander messen möchte, wer halt der Bessere ist. Das läuft dann semi bis hochprofessionell ab, aber es wird natürlich auch geschattet, es wird sich ausgetauscht, das heißt, wenn ein Event vorbei ist, dann und die Leute sind dann halt im Teamspeak oder in Discord. Das sind zwei Kanäle, mit denen man sich dann halt audioell austauschen kann. Dann wird anschließend nach dem Event auch über alles Mögliche gesprochen. Ja, es knüpfen sich dann auch tatsächlich Beziehungen und es entwickeln sich Freundschaften. Und dann auch total abseits des Alters, ja, es kann sein, dass ein 17-Jähriger auch mit einem 22-, 25-Jährigen redet. Hautfarben spielen natürlich eh keine Rolle und auch Nationalitäten nicht. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so unbedingt wichtig zu wissen, also so in der Materie drinne zu sein, ja. Da muss man dann nicht wissen, was Grinden ist, was Looten ist, was Ragequitten ist.
Dafür bräuchte ich ein Wörterbuch.
Ja, und das ist dann, glaube ich, auch gar nicht mal so wichtig. Das ist dann ja schon wieder, wie ich schon eingangs sagte, das ist ja schon hochspezialisiert. Und auch diese Welten, die muss man nicht hundertprozentig verstehen. Nur, was ja vielleicht toll wäre, ist, dass man, und da kommen wir auf unser Titel zurück, eine Brücke zu schlagen, eine Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Welten. Ja, man trifft sich halt auf dieser Brücke und man hat halt die Möglichkeit, entweder ganz auf die eine Seite oder auf die andere Seite zu wechseln. Und das kann man gemeinsam tun.
Ja, Brücken bauen klingt gut. Und als Elternteil möchte man ja natürlich Zugang zu dem Kind finden. Und eine Möglichkeit wäre, sich mit anderen Eltern auszutauschen, was ich auch gemacht habe. Mhm. Weil der Austausch zwischen uns mit Jugendlichen, also mit Kind, nicht richtig erfolgte. Dann sucht man sich Hilfe bei anderen Eltern und tatsächlich habe ich mitbekommen, dass viele ähnliche Sorgen hatten. Mhm. Und so habe ich dann eine WhatsApp-Gruppe gebildet und wir haben so ausgetauscht. Das hat uns zwar nicht viel weitergebracht, weil dadurch gewinnen wir ja nicht an Wissen.
Hast du denn mit deinem Kind darüber gesprochen? Also wusstest du, was dein Kind vom Rechner macht?
Nicht wirklich. Ich habe ab und an mal reingeschaut, habe gesehen, dass es jetzt nichts Dramatisches ist. Mhm. Aber ich...
Dramatisches <Schwert. lacht>
Ich habe ja nicht das ganze Spiel verfolgt. Und insofern habe ich nicht die Kontrolle darüber und ich, ja, keine Ahnung, keine Kompetenz.
Da hatte ich auch eben gerade bei dir, wo ich auch so ein leicht verzücktes Geräusch von mir gegeben habe, auch ne, wieder diese dramatische Seite. Also ich finde das faszinierend, dass grundsätzlich, wenn man über Gaming spricht und Jugendliche, so das Negative gesehen wird, ja. Also man ist dann erstmal froh, wenn man entdeckt, dass das Kind nichts Krasses macht, nichts Negatives, wovor man es schützen müsste, ne? Oder damit das Kind nicht vollkommen den Kontakt zur Außenwelt verliert, dass man es irgendwie zurückholen muss aus diesem Schlauch, aus diesem Sog herausziehen. Das hört man immer wieder. Also es ist immer unterschwellig. Und also ich möchte da auch keinen Generalverdacht aussprechen, ja, aber dass diese Seiten des Gamings, was die Kinder dort machen können, dass sie sich austauschen können, sie können kreativ sein, sie können zusammen etwas erbauen, ob das jetzt in zum Beispiel Minecraft ganze Städte sind von Game of Thrones oder sogar auch die verbotene Stadt in China komplett nachgebaut wurde. Ja, man zockt just for fun, man trainiert aber auch, um sich halt kompetitiv dann sich untereinander zu messen. Da werden Strategien und Taktiken abgesprochen, die wirklich ein hohes Maß an Disziplin erfordern und an Kenntnissen, an Fingerfertigkeit, an kognitiven Fähigkeiten, die man da besitzen muss. Und auch wenn man das theoretisch als Elternteil auch begreift, ist es dann doch, glaube ich, schwer zu akzeptieren oder man, gerade weil man diese Brücke halt nicht hat, womit man dann gemeinsam in Kommunikation gehen kann, dass man, wenn man zum Beispiel zum Abendessen ruft und man, ne, hier, Tochter, Sohn, komm raus und dann tauscht man sich ja eigentlich, kann ich mir vorstellen, dann doch eher knapp aus, ja, mit dem, was hast du gemacht und dann geht man ja nicht auf eine große Erzählung ein, welche Strategies man in Counter-Strike irgendwie gefahren hat und wie erfolgreich man damit war. Das lässt man raus.
Ja, das Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber das ist tatsächlich so, dass der Austausch nicht stattfindet. Hm. Ja, und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe für unser Podcast, habe ich auch über Medienkompetenz einiges gelesen und wurde immer offener und habe tatsächlich, ich habe ja in meinem Umfeld auch Jugendliche und Kinder und rein aus Interesse habe ich gefragt, was sie so spielen. Und da hat mich das wirklich gewundert, wie offen sie auf einmal waren und dass sie mit Begeisterung mir erzählt haben, was sie spielen. Und das hat echt Spaß gemacht, hätte ich so nicht erwartet.
Vor allem, wenn das Kind merkt, dass von der gegenüberliegenden Seite auch richtiges Interesse besteht. Nicht einfach nur so nachfragen, so ein Abchecken, ey, was machst du? Machst du das richtig oder erzähl doch mal? Und seien wir doch mal ehrlich, in vielen Fragen geht es dann ja vielleicht auch tatsächlich darum, um welche Thematik geht es? Ne? Geht es um Gewalt? Geht es um, ne? Also, ja. Was spielst du da? Spielst du da was Süßes, Knuddeliges? Dann bin ich, ne? Dann bin ich einverstanden so, dann hake ich das ab so, aber ja, vielleicht sind die Fragen nicht immer ehrlich.
Ja, wieder Kontrolle. Mhm. Aber um wirklich da Zugang zu gewinnen, glaube ich, sollten wir Erwachsene der Welt der Kinder mit Empathie begegnen, ne? Und wirklich Interesse zeigen und einfühlsam sein.
Nicht nur als Elternteil, sondern auch als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ist es natürlich wichtig, dass wir dort auch was anbieten können. Ja, also Empathie natürlich und auch Verständnis für beide Seiten zu haben. Wo bleibt dann der Anknüpfungspunkt? Ja, also wo können wir gemeinsam etwas erarbeiten, dass es beiden Seiten leichter fällt, sich zu begegnen, ja, diese Brücke zu bauen?
Ja, welche Möglichkeiten hätten denn die Eltern jetzt in diesem Bereich, sich Wissen anzueignen über die Games, über die Medien?
Wir hatten zuvor, haben wir ja schon über Vereine gesprochen, die Fußballangebote, Tanzangebote haben etc. Und hatten dort auch schon angemerkt, dass die Eltern ja dort gerne begleiten. Ne? Man hat als Familie, gemeinsam nimmt man daran teil, egal ob man die Freunde, Freundinnen von seinen eigenen Kindern irgendwie abholt, begleitet, ob man dann zu Grillabenden hingeht, ob man sich austauscht darüber, ja, auch wenn man nicht weiß, was ein Dropkick ist im Fußball. Also man muss ja nicht fachlich so drinne sein, aber man nimmt daran teil. Und das ist ja etwas, worauf wir hinsteuern möchten oder wo wir sagen, das wäre ja zumindest schon mal förderlich für die Beziehung beider Teile. Und da gibt es dann halt Vereinsarbeiten, die auch in diese Richtung gehen, wo Kinder zusammen trainieren. Also zum einen hebt man dann die Kinder und Jugendlichen aus ihren Zimmern hinein in eine organisierte Vereinswelt. Man kann sich über die Schulter schauen. Man hat, so wie damals es Usus war, dass man seine PCs zusammengenommen hat, um dann gemeinsam in irgendeinem Raum die zusammenzustellen, einer LAN-Party und gemeinsam das zu erleben, hat man auch die Möglichkeit, das im Verein zu tun. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen gehen dorthin regelmäßig, tauschen sich aus, auch außerhalb der gesamten Gaming-Szene, und Erwachsene haben dann und Elternteile haben die Möglichkeit, auch daran teilzunehmen.
Ja, das klingt ja alles wunderbar, nur kann ich mir das schwer vorstellen, dass ein Jugendlicher wirklich das möchte, dass die Eltern dazu kommen und dann, ne?
Ja, wir hatten ja schon eingangs so über die Privatsphäre, ja. Es ist ein privater Raum, dieser Gaming-Bereich, und da soll jetzt auch nicht komplett eingebrochen werden. Ich kann mir aber gut vorstellen, oder ist es nicht vielleicht auch so, dass jeder gerne dem anderen zeigt, was er kann? Also man teilt solche Erfolge ja gerne. Und ist es nicht auch schön, auch mal die Rollen zu vertauschen? Also sprich, die Erwachsenen, die Elternteile zeigen ja ansonsten von der Geburt bis zum Heranwachsen ja eigentlich dem Kind, dem Jugendlichen, was es tun soll und wie es das richtig tun soll. Mhm. Ist es dann auch nicht mal schön, das umgekehrt zu machen, ja? Und entdeckt man nicht auch, wenn man sich mit Kindern und Jugendlichen darüber unterhält, diese Freudigkeit, wenn sie dir was erklären, ja, als alter Sack, sag ich mal, und dann erklären sie dir etwas so, und du merkst dann wirklich auch so eine Freude, wenn du etwas nicht verstehst, aber sie haben dann auch die Geduld, das zu erklären.
Das stimmt. Da glänzen die Augen und der Stolz kommt vor.
Ja.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, da anzuknüpfen.
Zudem gibt es Angebote, die Eltern nutzen können, um diese Spielewelt zu erfahren. Da gibt es VHS-Kurse, wo sowas regelmäßig angeboten wird, dass man gemeinsam einfach auch mal sowas in der Hand hat und einfach in diese Spielewelt einfach eintaucht, die von Sozialpädagogen oder Medienpädagogen geleitet wird, wohin man auch empfehlen kann, wenn man zum Beispiel dann halt auch in einer Beratung dann auch sagt, hey, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann halt, wie ich eingangs sagte, auch zu dieser Reflexdiagnose Spielsucht greift. Dass man auch dort, um das Verständnis zu erhöhen, einfach dort daran teilnimmt. Das kann man, wie gesagt, begleitet machen. Das kann man oder auch unter Anleitung innerhalb von Projekten, wo dann in Familientagen im Verein Pädagogen zur Verfügung stehen und Sozialarbeiter zur Verfügung stehen, die dann halt das so ein bisschen zusammen aufarbeiten mit den Eltern. Während der Recherche zu diesem Thema ist mir dann aber auch aufgefallen, dass es relativ wenig Angebote gibt. Es gibt immer vereinzelt, gibt es Vereine, auch hier in Bremen. Der SV Werder Bremen hat natürlich auch eine E-Sports-Abteilung. Da geht es dann hauptsächlich um FIFA. FIFA ist ein sehr populäres Fußball-Computer-Game, die es anbieten. Und dann es gibt auch halt immer wieder Aktionstage, wo man sich das anschauen kann. Aber das läuft dann halt auch schon ein bisschen auf monetarisierter Ebene. Ne? Da geht es halt auch um Preisgelder. Und es gibt kleinere Vereine, die dann auch immer wieder so etwas anbieten, die regelmäßig stattfinden. Das bezieht sich meistens auf Jahrestreffen und gelegentlichen Aktionen. Aber in dieser Regelmäßigkeit, wie wir uns das wünschen würden, gibt es das nicht. Ebenso schaut das mit den Kursen aus. Die finden mal statt. Das sind dann in kleineren Stundenpaketen, werden die angeboten. Aber dass man als Beratung zum Beispiel den Eltern mitgeben kann, dort vorstellig zu werden und dass man sich auf einer Liste eintragen kann, weil das zum Beispiel einmal im Quartal oder halbjährlich stattfindet. Diese Angebote gibt es eher selten und müssten viel mehr angeboten werden und in irgendeiner Form installiert werden.
Mir ist auch im Umfeld nicht bekannt, dass es solche Vereine gab, sonst hätte ich mir die Information auch früher geholt und an den Angeboten teilgenommen. Und ich glaube, die soziale Arbeit sollte in dem Bereich mehr gefördert werden. Ja. Und das Ganze muss ja finanziert werden.
Die Gesellschaft darf nicht den Fehler machen, dass sie nur dann reagiert, wenn wieder irgendetwas ansteht. Also ich hatte ja vorhin von den VHS-Kursen erzählt und da gab es halt eine Welle, als ne, immer wenn ein bedauerlicher Amoklauf kommt, wo man dann halt Killerspiele dann so ein bisschen die Schuld zuweist, dann werden solche Sachen angeboten. Und das muss halt raus. Oder zum Beispiel auch ein recht populäres Thema war 2019. Da hat zum Beispiel ein 13-jähriger Junge hat an den Weltmeisterschaften von Fortnite teilgenommen. Und die Eltern haben es dem Jungen ermöglicht, ein halbes Jahr innerhalb dieses Teams auch zu trainieren. Ja, und ich weiß nicht, wie viele jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder beziehungsweise erstmal verunsichert sind, weil sie sich mit dem Thema wahrscheinlich gar nicht auskennen. Fortnite ist halt auch ein recht populäres Spiel und da gab es Weltmeisterschaften. Und wenn man dann ein halbes Jahr rausgenommen wird von der Schule als 13-Jähriger, dann fragt man sich, ist das überhaupt richtig? Und die Eltern haben aber, denn, also meine persönliche Ansicht ist es, dass es, also das ist eine einmalige Situation für den Jungen. Ja, das ist ein Erlebnis, das vergisst er nicht. Und ich sage jetzt mal so ganz platt, aber dieses halbe Jahr Schule, das wird er nachholen können, ja?
Ja, denke ich auch.
Es gibt, jetzt wo wir gerade schon an der 20-Minuten-Marke sind, es gibt darüber viel zu erzählen. Und was ich total spannend fand, das war halt unser Austausch, ne, dass wir das aus zwei Seiten uns erzählen konnten. Dann auch, was wir als Sozialarbeiterinnen und als Sozialarbeiter, welche Möglichkeiten es da gibt. Und es gibt einen Haufen schlauer Bücher. Uns war es wichtig, in diesem Podcast einfach tatsächlich die Brücke zu bauen, dass wir auch ein bisschen darüber sprechen, wie fühlt sich die eine Seite, wie fühlt sich die andere Seite. Und dass es hier nicht nur um Regulierung geht, es geht auch nicht nur immer um dieses Eltern sind dafür da, Medienkompetenz und macht dieses und macht jenes und das ist der Schlüssel zum Erfolg, sondern es geht um Austausch. Es geht um Austausch und auch den Willen, dass man die andere Seite versteht. Und vielleicht müssen wir als Erwachsene da auch ein bisschen mehr Vorbild sein, dass wir zuerst das Kind und den Jugendlichen verstehen, ja, weil dafür sind Kinder und Jugendliche da, dass sie halt das noch nicht alles so checken und...
Ja, und dass wir vielleicht das zulassen, von den Kindern zu lernen.
Und das ist tatsächlich ein super schöner Schlusssatz, wie ich finde. Und von daher würde ich sagen, dann verabschieden wir uns. Ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, Natalia.
Danke, Björn, ebenso.
Dass du auch so flexibel warst und dich auch in dieses Thema hineinließ, ne? Weil ich glaube, zu Beginn ist es natürlich etwas ungewohnt, aber das ist das Schöne daran, dass man dort einfach reinkommt.
Auf jeden Fall, ja.
War schön. Okay, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr Interesse habt, und das rate ich euch, denn da sind viele interessante Folgen dabei, dann hört auch in die anderen Podcasts rein, unserer Kommilitoninnen und unserer Kommilitonen, in dem Podcast Social Work Night Talk, dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Show muss sein. Dann heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.